Glück auf und viel Spaß bei der heutigen Folge des Schwerterschmieden-Podcasts.
Ein kurzer Disclaimer vorneweg, die Mikrofonqualität von Fabi, da solltet ihr euch nicht wundern, dass die ein bisschen anders ist als sonst, denn er hat aus Versehen bei der Aufnahme das falsche Mikrofon ausgewählt, sollte aber für das Hörerlebnis kein großes Problem sein, er ist trotzdem gut zu hören. Genau, wir wünschen euch trotzdem viel Spaß. So, und damit herzlich willkommen zur neuen Folge der Schwerterschmiede. Am vergangenen Wochenende war der zweite Spieltag in der Bundesliga und auch beispielsweise in der Premier League. Und heute reden wir ein bisschen beispielsweise über diese beiden Ligen. Mit dabei ist heute der gute Fabi.
Buonasera.
Buonasera. Wie geht's dir?
Mir geht's gut. Ich bin zwar fix und fertig, sowohl vom Wochenende bzw. vom Schalke-Spiel, als auch vom Arbeitstag heute, aber ich habe trotzdem Bock, über Schalke zu reden und auf die Aufnahme heute. Und das ist prinzipiell immer ein sehr, sehr gutes Zeichen in Bezug auf Schalke, weil letzte Woche war das nicht so, beziehungsweise ganz anders.
Das ist richtig. Wobei es an diesem Wochenende auch kurz davor war, dass es eine ähnliche Stimmung werden könnte wie vergangene Woche.
Ja, ich muss sagen, gegen Köln war ich ja auch mit der Leistung an sich, zumindest mal mit 11 Mann, absolut happy. Aber halt der Spielverlauf war halt extrem bitter. Und jetzt gegen Gladbach bin ich ehrlich, selbst wenn wir den Elfmeter nicht mehr bekommen hätten, beziehungsweise halt verloren hätten, wäre ich trotzdem einigermaßen motiviert, beziehungsweise auch mit der Leistung zufrieden gewesen, muss ich sagen. Aber gut, ist nicht so gekommen. Wir haben 2-2 geholt, einen Punkt gegen Gladbach. Ich glaube, damit kann man leben.
Genau, du sagst es schon, wir haben am letzten Wochenende das erste Bundesliga-Heimspiel seit über einem Jahr jetzt gehabt. Und seit 2,5 Jahren glaube ich, dass wieder volle Hütte in der ersten Liga ist. Zumindest war bei mir jetzt 2,5 Jahre her, dass das letzte Heimspiel da war. Und ich glaube, in etwa kommt das auch hin mit Corona und so weiter. Wir haben 2-2 gegen Gladbach gespielt. Fabio hat schon vorweggenommen, dass wir in der letzten Minute ausgeglichen haben. Bevor wir zum Spielverlauf kommen, Fabio, du warst auch im Stadion. Du warst in der Nordkurve, richtig?
So schaut's aus.
Wie war die Stimmung? Also ich war auf der Südkurve und ich muss fairerweise sagen, ich habe die Gladbacher auch echt gut Stimmung machen gehört. Ich weiß nicht, wie das in der Nordkurve rübergekommen ist, und da kriegt man das sonst eigentlich nicht so sehr mit.
Ja, mir ist das schon voll im Spiel aufgefallen, auf dem Weg zum Stadion, dass sehr, sehr viele Gladbacher auf den Straßen sind. Aber gut, ist halt auch ein NRW-Duell, ne? Da sind halt auch mal ein paar mehr im Stadion und Gladbach ist ja auch ein traditionsreicher Verein, der viele Fans mitbringt. Ich muss sagen, erstmal zu diesem neuen Bändchensystem, ich hoffe wirklich, dass der Verein das alsbald wieder abschafft, weil das war wirklich, ja, ich meine, gut, war der erste Versuch, da läuft vieles nicht ganz rund, aber boah, es nervt einfach, ne? Also,
wie lief das überhaupt?
Ja, guck mal, ich bin relativ früh an der Arena da gewesen, weil ich das auch befürchtet habe, das war eigentlich klar, dass da ein Chaos ausbrechen wird. Also ich bin, keine Ahnung, anderthalb oder, ja, glaube ich, eine Stunde oder anderthalb vor Anpfiff drin gewesen. So, das war easy, aber René, der war dann, ich weiß gar nicht, eine halbe Stunde, dreiviertel Stunde vor Anpfiff vielleicht, ich würde eher halbe sagen, hat er sich angestellt und die Schlange ging wirklich, also ich weiß nicht, wer das Bild von der Arena so vor Augen hat, aber draußen gibt es ja nochmal Stände vor dem Arena-Ring, sage ich mal. Und dann gibt es auch Wege bis hin zum Kunstrasenplatz von der Schmiede und bis zum Weg zur Bahnstation. Und wirklich bis zu dieser Grenze haben die Leute angestanden. Und da sind auch sehr, sehr viele erst nach Anpfiff oder ja sehr, sehr spät eingetrudelt. Ich glaube, der ein oder andere hatte da das Problem. Das war nicht so gut. Das lag auch weniger an dem Bändchen, glaube ich. Das lag viel eher daran, dass einfach die Hälfte an Eingängen für die Stehplatzleute zur Verfügung war und eben die Öffnung der Eingänge nicht weiter nach vorne gezogen wurde, sondern eben gleich blieb, eben 2 oder 2,5 Stunden vor Anpfiff. Nichtsdestotrotz, ohne jetzt irgendwelche Leute zur Kriminalität anzustiften, ist es trotzdem dem einen oder anderen gelungen, trotzdem Leute ohne Stehplatzkarte in die Nordkurve zu schmuggeln. Wie das funktioniert, will ich jetzt vielleicht gar nicht öffentlich sagen, aber es ist doch einfacher, als man es sich jetzt, denken kann. Deswegen, der Zweck ist für mich nicht ganz erfüllt und deswegen finde ich auch nicht, dass man das weiterführen muss. Aber lass uns auf deine Frage zurückkommen. Ich bin jetzt ganz ausführlich geworden. Ich muss sagen, wir standen so N4, glaube ich, sprich ein bisschen von uns aus gesehen rechts, von dir aus gesehen links von den Ultras weg. Und wir waren wirklich an dieser Schwelle zu den Leuten, die noch richtig dauerhaft Stimmung gemacht haben und zu denen, bei denen es halt mal phasenweise so ist, ne, die sich auch bewusst etwas weiter weg von den Ultras stellen. Und ich und Flo war ja auch da. Also wir haben schon richtig Gas gegeben. Also Flo war richtig heiß. Ich war auch heiß, aber Flo, der ist richtig abgegangen. Also ich war jetzt auch nicht das erste Mal mit ihm in der Nord, aber so aktiv war er noch nicht. Hat richtig Bock gemacht, richtig gut Gas gegeben. Das Spiel hat es aber auch hergegeben, ne? Dass du richtig Bock hattest anzufeuern. Aber Gladbach war dauerhaft definitiv da. Aus der Nord hat man sie jetzt nicht immer gehört, aber besonders als sie eben dann zum 2-1 eingenetzt haben, da war für, ich würde jetzt sagen, 10 Minuten auf jeden Fall auch Gladbach die präsentere, hatte Gladbach die präsenteren Fans. Aber gerade die Reaktion nach dem 1-1 hat mir super gefallen. Es gab auch eine Phase, wo wir asoziale Schalker gesungen haben, wo wirklich das ganze Stadion, und damit meine ich auch wirklich mal das ganze Stadion, mitgemacht hat. Das war richtig laut, das hat richtig Bock gemacht und ich glaube, über Nordkurve da, keine Ahnung, da habe ich eigentlich nie eine schlechte Erfahrung gemacht, ne? Aber wir haben gut Gas gegeben und ich hoffe, es ist auch bei dir in der Süd einigermaßen angekommen.
Ja, also was du gerade gesagt hast mit dem asozialen Schalker, ich glaube, es war während der Trinkpause in der zweiten Halbzeit.
Ja.
Genau, und da haben wir noch 1-0 geführt. Das war, glaube ich, so um die 67. rum, also ein paar Minuten bevor der Gladbacher Doppelschlag kam. Und da war wirklich nochmal so, jetzt wollen wir auch irgendwie mindestens einen Punkt hier einfahren und dafür ist auch das ganze Stadion bereit, nochmal irgendwie hier Gas zu geben und eben mit der Mannschaft zusammen das zu erreichen. Und das hat mich auch gefreut. Also ich bin sonst in einer Südkurve, wo auch öfter mal eben Leute sind, die vielleicht nicht mal bereit sind aufzustehen, was auch vollkommen in Ordnung ist, weil es eben Sitzplatz ist und man sich bewusst dafür entscheidet. Aber auch in diesem Fall sind dann wirklich alle aufgestanden, haben mitgemacht und auch generell fand ich, das gesamte Stadion hat ziemlich gut für die Verhältnisse mitgemacht, was aber auch, glaube ich, einfach dem geschuldet ist, dass es so ein besonderes Spiel wieder für uns war.
Ja, dem ist nicht viel hinzuzufügen. Also das erste Spiel hat es aber auch hergegeben, ne? Also klar, selbst wenn wir jetzt deutlich und auch spielerisch komplett abgekackt hätten gegen Köln, klar, jeder hatte Bock auf Bundesliga, Schalke gegen Gladbach sowieso ein Klassiker. Ja, also das Spiel zieht Massen an. Entgegen mancher Aussagen ist das definitiv ein würdiges Topspiel gewesen. Und ja, das hat einfach Bock gemacht. Vielleicht noch eine Sache. Ich weiß nicht, ob du jetzt früh, ob du pünktlich im Stadion warst, aber hast du das neue Intro für die Aufstellung mitbekommen?
Ja, ich war
Wie
anderthalb Stunden
fandest du
oder
es?
gute Sch Scheiße.
Ja.
Also ich fand's, also ich finde es prinzipiell, ich finde das für so Einwechsel und Auswechsel finde ich das geil, wenn ihr da reinlauft. Vielleicht kann man es einmal kurz erklären. Also das wurde am Videowürfel so visualisiert, dass eben der Spieler, der angesagt wird bei der Aufstellung oder bei Wechseln, der kommt, glaube ich, aus dem Tunnel, kommt dann zu der Kamera hervor und danach geht er wieder runter. Oder ich weiß nicht, ob das mit dem Runtergehen überhaupt gemacht wurde bei der Ansage. Auf jeden Fall dauert das echt lang und aus meiner Sicht zu lang.
Ja, da gehe ich mit. Also ich finde das prinzipiell gut, dass wir das so machen, dass wir die Spielernamen brüllen, wenn die Spieler auch auf den Platz kommen. Ich glaube, das
Ja.
pusht die Jungs. Das finde ich sehr, sehr gut. Aber um mal einen Vergleich zu ziehen, ich fand unser altes Intro, was ja auch, das war ja jetzt gar nicht so lange, ne? Das war, glaube ich, 4 Jahre jetzt ungefähr. Das fand ich viel zu schnell, viel zu hektisch manchmal. Und
Genau.
das wiederum, das hat sich echt gezogen. Also ich hatte echt Gänsehaut, weil die Mucke geil war und ich fand den Einlauf, also die Videos, das Intro von den Spielern fand ich richtig geil. Aber als ich dann gemerkt habe, nach Schwolo und Oja, die ersten beiden Spieler, ist irgendwie gefühlt schon 1 Minute vergangen. Da dachte ich mir so, Alter, nicht, dass wir jetzt noch die Aufstellung brüllen, wenn der schon angepfiffen ist. Und das war so ein bisschen meine Befürchtung.
Ja, das war ja
Also
auch fast so.
ich finde es, ja, ich find's an sich wirklich nice. Ich finde es ein bisschen emotionaler, aber ein bisschen schneller muss es schon gehen. Also ein Mittelmaß zwischen dem alten und dem neuen wäre wirklich perfekt.
Genau, das habe ich auch gesagt. Ich war mit meinem Vater im Stadion und er hat genau das gleiche gesagt und ich konnte ihm da nur zustimmen. Also, letztes Jahr war es wirklich so, Freisel, Auern und so weiter und so fort, weißt du, so ganz, ganz schnell hintereinander. Und jetzt war es auch ehrlich, ich finde, mit diesem Intro kommt nicht so richtig dieses Feuer zustande, was davor durch das Steigerlied und durch das Vereinslied schon da ist, weißt du?
Ja, kann ich nachvollziehen, aber ich sehe es doch, ich sehe es doch ein bisschen anders. Also bei mir kommt da schon Feuer auf. Vor allem, ich finde das sehr gut, wenn der Schall, ich meine, Schalke Arena ist halt immer noch eine Arena und Fans sind halt extrem laut. Dadurch schallt das halt auch extrem. Ich finde das sehr gut, wenn im Vergleich wie zum alten Intro nicht Name für Name Ratter, Ratter, Ratter kommt, sondern dass der Schall, das Echo auch erstmal noch ein bisschen zurückkommen kann. Das fand ich da sehr, sehr nice. Vor allem haben wir auch ein paar Spieler, wo das echt gut reinhaut. Aber also von den Namen her, also als Terodde gebrüllt wurde, da habe ich gefühlt ein Erdbeben mitbekommen. Aber naja, keine Ahnung. Ich finde es jetzt nicht so schlimm. Ja, ich finde unser Intro sehr viel besser als von vielen anderen Vereinen. Wie gesagt, vor allem im Anblick des Zeitpunkts, wann das gespielt wird. Aber da gibt es doch noch ein paar verbesserungswürdige Punkte.
Also wenn ich mich entscheiden müsste, würde ich mich tatsächlich für das Alte entscheiden.
Nee, da würde ich das Neue sogar nehmen. Das Alte, ich fand die Mucke geil, aber dieses Machine Gunning ist das, glaube ich, der richtige Fachbegriff. Das fand ich scheiße. Also ständig Name für Name, wie so ein Maschinengewehr. Ich konnte teilweise gar keine Luft mehr holen bei den Namen. Deswegen, da würde ich mich doch eher fürs Neue entscheiden.
Na, mal gucken, vielleicht ändern Sie das noch im Verlauf der Saison, weil ich glaube, wir sind nicht die Einzigen, die da so zu stehen, dass es vielleicht ein Tacken zu lang ist.
Ja gut, dasselbe hat man ja auch von dem von dem Alten gedacht. Ne? Da waren ja auch viele bei, die sagten, das ist zu schnell und trotzdem haben sie es durchgezogen. Ne? Aber wie du sagst, mal gucken.
Ja, mal gucken. Wollen wir zum Spiel kommen, also zum
Yes.
Fußballerischen des Ganzen? Perfekt. Dann lass uns doch mal dazu kommen, vielleicht erstmal zur Aufstellung. Gab's vier Wechsel? Ich glaube vier Wechsel, ne? Chao kam in die Startelf. Terodde, Bülter, obwohl drei Wechsel.
Drei, glaube ich. Es müssen drei sein.
Ja.
Die du gerade auch
Ja.
aufgezählt hast.
Genau, die drei. Wir haben mit einem anderen System gespielt als noch vergangene Woche. Vergangene Woche war es noch ein 4-3-3 oder 4-2-1, wie man es nimmt. Und jetzt war es wirklich ein ziemlich klares 4-2-2-2, 4-4-2. Mit eben Bülter und Terodde als Doppelspitze. So wie man es auch aus der vergangenen Saison kennt. Als du die Aufstellung gesehen hast, warst du zufrieden? Also ich persönlich fand, es war so mit die beste Aufstellung, die wir hätten wählen können. Vielleicht sogar die beste.
Ja, also zum jetzigen Zeitpunkt auf jeden Fall. Es gab ja von dem guten Dirk den guten Insight, dass Latzer starten wird, was dann nicht passiert ist für Alex Kral. Aber auch das hätte ich sogar verstanden, einfach weil Latzer so ein Anker in der Mannschaft ist. Also selbst mit Latzer statt Kral wäre ich zufrieden gewesen. Weiß nicht, vielleicht kann man in der Zukunft nochmal diskutieren, wenn Larsen mehr Spiele gemacht hat, ein bisschen fitter ist, ob der vielleicht eventuell für Mohr ran kann, aber. Fand, der hat es gut gemacht, deswegen würde ich dir da auf jeden Fall zustimmen. Also, man hat, glaube ich, auch gesehen im Laufe des Spiels, um mal auf eine Personalie einzugehen, dass wir definitiv mehr Tempo, mehr Pace in der Innenverteidigung gebraucht haben mit Malik. Ich glaube, Kaminski und Yoshida, die hätte Thuram irgendwann alt aussehen lassen. Selbst Malik hatte seine Probleme mit dem Tempo von
Ja.
Thuram. Deswegen, das war schon ein wichtiger Wechsel.
Genau. Chao. Also wenn ich daran denke, dass eventuell Yoshida oder Kaminski dort gestanden hätte, wo Chao jetzt war, der selber wirklich schon Probleme hatte, wie du gesagt hast, dann wären wir das ein oder andere Mal sehr, sehr in Bedrulle gekommen mit dem Tempo von Thuram und Co. da vorne. Deswegen auch gut. Auch Chao hat auch nochmal, finde ich, ein bisschen mehr körperliche Präsenz als ein Kaminski. Und deswegen tut Chao, glaube ich, unserem Spiel ganz gut. Auch wenn ich glaube, dass Kaminski weiterhin ein guter Kandidat für uns wäre und wir uns nicht beschweren dürfen, wenn er spielt. Aber trotzdem hat es mir auf jeden Fall gut
Ja.
gefallen, so wie es, ja genau, so wie es war. Genau. Bist du eher Fan von dem 4-2-2-2 oder 4-4-2 oder bist du eher beim 4-3-3?
Es kommt natürlich immer ein bisschen drauf an, mit wem du von Anfang an starten kannst. So, ich glaube, Terodde war gegen Köln, hat einfach noch nicht fit genug, um zu starten. So, deswegen konnte ich das nachvollziehen. Aber man hat einfach deutlich gemerkt, dass viele Spieler sich mit einer Doppelspitze einfach wohler fühlen. So, wenn Alex Kral einfach hinten alles dicht machen kann, so, wenn dann Mohr und Salazar über die Außen kommen können, beziehungsweise Salazar ist ja auch oft nach innen gezogen, hat ja mal gewechselt, ob er die rechte Seite oder die Zehnerposition mal gesucht hat. Da bist du einfach ein bisschen flexibler vorne. Ne? Da hast du mit Terodde und Bülter auch noch so ein eingespieltes Duo, die sich super ergänzen. Ich muss einfach mal hinzufügen, also wenn ich hier die Aufstellung nochmal sehe, und das habe ich mir auch vor dem Spiel gedacht, das ist einfach eine richtig gute Elf für einen Aufsteiger. Also das ist 100% Bundesliga, was ich da sehe. Wenn ich mir die Namen angucke, das Mittelfeld, Kral, Kraus, Salazar, Terodde, Bülter, Mohr habe ich jetzt außen vor gelassen, aber da hast du noch einen Larsen auf der Bank, Mollet,
Mollet
also
hast.
das ist schon echt gut. Also Lazar ist auch noch da rumhüpfen, das sind echt gute Spieler für einen Aufsteiger. Das ist mir erst richtig bei den ersten Spielen richtig bewusst geworden. Hatte da immer so einen eher negativen Blick. Aber mittlerweile muss ich sagen, ich bin vollends zufrieden mit dem Kader, auch wenn sich da vielleicht nochmal was tut. Aber mit der Aufstellung, mit den Spielern, da brauchen wir uns vor keinem verstecken eigentlich.
Ja, wo wir gerade Mollet genannt haben, bevor ich das Spiel vergesse, wie fandest du Mollet, als er reinkommen ist? Ich fand nämlich, dass der unserem Spiel irgendwie unglaublich gut getan hat, weil der, vor allem als wir dann zurücklagen wieder, unserem Spiel nochmal so eine gewisse Ruhe gegeben hat.
Er hat auf jeden Fall eine andere Komponente reingebracht, das 100%. Er hat halt nicht diese impulsive Art, ne? Also der setzt jetzt keinen mega Sprint an oder die mega dynamischen Bewegungen, aber am Ball wirkt er schon echt sicher, wirkt immer wie eine sichere Anspielstation. Da würde ich dir recht geben, aber ich muss auch ehrlich gestehen, dass ich in der Kurve zu dem Zeitpunkt, wo Mollet reinkam, ich glaube, es war ungefähr 70. oder so ungefähr,
Ja.
da war ich so im Adrenalin-Modus, da kann ich dir tatsächlich gar nicht so detailliert sagen, wie ich seine Leistung jetzt fand. Ich würde einfach sagen, solide. Er ist mir halt wirklich nicht so wirklich aufgefallen, muss ich ehrlich sagen. Aber das muss ja auch nicht immer was Schlechtes sein.
Okay. Lass uns mal dazu kommen. Ich glaube, es gab, ja, wenn man sich das Spiel anguckt, so zwei unterschiedliche Halbzeiten, wo man sagen kann, dass Schalke in der ersten Halbzeit die überlegene Mannschaft war und Gladbach in der zweiten. Ich fand vor allem die erste, ja, die Zeit bis zum Tor, oder sagen wir, 5 Minuten vor dem Tor, waren wir wirklich sehr überlegen. Ich finde, unser Tor ist gefallen in einer Phase, wo Gladbach eigentlich so ein bisschen mehr Kontrolle ins Spiel bekommen hat.
Ja, kann ich mitgehen. Ich würde sogar so weit gehen, dass Schalke über zwei Drittel des Spiels auf jeden Fall für mich das bessere Spiel gemacht hat. Ja, Gladbach hat am Ende oder auch Anfang der zweiten Hälfte mehr Kontrolle gehabt, das ist richtig. Spiegelt sich auch in der Statistik wider, hatten ja viel mehr Ballbesitz, viel mehr Pässe, auch mehr Zweikämpfe. Aber in den entscheidenden Situationen, da war Schalke einfach, hat einfach schneller geschaltet. Da waren echt gute Kombinationen bei. Man merkt richtig, wir haben halt nicht nur ein zweikampfstarkes Mittelfeld mit Kral, sondern auch echt ein spielstarkes. Also da sind echt gute Züge bei gewesen. Viel über links, ja. Wenn es mal über rechts ging, dann über Rodri. Aber ich war happy. Also muss sagen, am Ende des Tages habe ich nicht gedacht, dass Schalke mit Gladbach, die zwar auch ihre Probleme hatten letzte Saison und die ich auch jetzt noch nicht zu hoch halten würde, am Ende des Tages haben sie 70 Minuten gegen 10 Hoffenheimer und jetzt gegen Aufsteiger gespielt. Aber ich habe nicht damit gerechnet, dass wir spielerisch Gladbach so auf einem gewissen Level begegnen können, muss ich ehrlich zugeben.
Und ich finde, das ist eine sehr wichtige Erkenntnis, weil das war auch für mich, ich finde, man konnte die letzte Woche kaum bewerten, einfach aufgrund der Situation mit der roten Karte, mit
Ja.
der frühen roten Karte, die einfach alles entschieden hat, mehr oder weniger. Und jetzt ist irgendwie so ein bisschen Erlösung, sage ich mal, dass man weiß, wir sind konkurrenzfähig. Ich glaube, das hat Schröder auch nach dem Spiel noch, ich weiß nicht, im Sporty oder so gesagt, dass das einfach eine wichtige Erkenntnis ist, um zu zeigen, wir sind auf jeden Fall da und nicht irgendwie hier auf jeden Fall Abstiegskandidat Nummer 1, der absolut nicht mithalten kann und nur die Punkte gegen die Kleinen holt, was Gladbach nicht ist mit dem Kader und mit dem Trainer, der auch, finde ich, da sehr gut hinpasst.
Ja, stimme ich dir voll zu. Und vor allem kann man ja auch sind zwar erst zwei Spieltage, wir wissen Bescheid, aber nichtsdestotrotz hat man da ja auch 180 Minuten gesehen. Und da sehe ich uns im Vergleich zu Abstiegskandidaten wie Augsburg, Bochum, Hertha auf jeden Fall aktuell vorne, aber ich sehe uns auch auf einem gleichen, vielleicht sogar aktuell besseren Level wie Frankfurt. Also da finde ich, machen wir defensiv und offensiv aktuell den besseren Eindruck. Klar, muss man gucken, wie sich das langfristig entwickelt. Klar, die Eintracht den weitaus besseren Kader und auch ja, eventuell besseren Trainer, muss man jetzt gucken. Aber ist ein Euroleague-Sieger. Aber das ist auch für mich die wichtigste Erkenntnis. Und das habe ich auch schon eigentlich gegen Köln gesehen. Habe natürlich gehofft, dass sich das jetzt gegen Gladbach bestätigt. Aber nicht nur die Aufstellung ist Bundesliga-reif, sondern auch der Auftritt. Und was damit einhergeht, das hoffe ich zumindest, aber das ist auch mein Eindruck aktuell, ist, dass Kramer auf Vertrauen für sich gewinnt. Ich glaube, das ist definitiv der Trainer gewesen mit der meisten Skepsis. So, und wenn er jetzt noch ein paar Spiele zum Saisonstart vielleicht hinterherhaut, wir haben noch ein paar taffe Gegner jetzt vor uns in den ersten Spielen. Ich glaube, Wolfsburg, Stuttgart, Union, Bochum.
Genau.
Da muss hier und da mal wieder ein Unentschieden her, vielleicht auch hoffentlich ein Dreier. Ich glaube, Kramer hat in den ersten zwei Spielen schon vielen Schalke-Fans ein paar Sorgen auf jeden Fall genommen, weil er gezeigt hat, dass er auf jeden Fall was anfangen kann. Und auch vom Typ her fand ich ihn auf dem Spielfeld fand ich zu Schalke passend. Ja, also man sollte natürlich keinen Trainer bewerten nach seinem emotionalen Auftreten, sondern nach seinem fachlichen Know-how, das ist klar. Aber trotzdem bleibe ich dabei, dass du ja, dass du keinen Anzugmenschen, der die ganze Zeit auf der Bank sitzt, auf Schalke hinstellen kannst. Das funktioniert einfach langfristig nicht. Und da hat Kramer für mich einen sehr, sehr guten Eindruck gemacht. Das ganze Team eigentlich, um Bujo, Ruben, also weiß ich nicht, ich finde das so geil, was für ein eingespieltes Team wir nicht nur auf dem Platz, sondern eben auch auf der Bank haben, die so eingeschweißt sind bei jeder Entscheidung, bei jedem Angriff, bei jeder defensiven Aktion voll mitgehen. Ich hab aktuell extrem viel Spaß an Schalke und es ist erst der zweite Spieltag und das ist ein sehr, 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 sehr positives Zeichen für mich persönlich.
Ja, was du gerade zu Kramer gesagt hast, da ist mir auch direkt die Szene im Kopf gekommen zum 2-2. Also als Bülter das Tor gemacht und er da mit in die Kurve, in die Jubeltraube rennt. Ich finde, das ist auch ein Zeichen dafür, dass die Chemie auf jeden Fall auch irgendwo da ist zwischen Mannschaft und Trainer. Weil sonst würde der nicht da in diese Jubeltraube, wo alle Spieler hinrennen, ja, sich da auch zugesellen. Ich glaube, das ist auch nochmal ein wichtiges Zeichen, auch abgesehen davon, dass der Fußball auch wirklich einer ist, hinter dem, glaube ich, viele Schalker oder mit dem sich viele Schalker identifizieren können, weil es einfach, ich finde, sehr, sehr schöner direkter Fußball ist, weißt du? Ich habe das Gefühl, wenn wir den Ball haben, wollen wir auch einfach nach vorne spielen und auch mit Tempo.
Ja, also den Ball haben wir definitiv nicht lange. Das steht mal fest. Aber wir versuchen auf jeden Fall schnell mit wenig Kontakten vor das gegnerische Tor zu kommen. Und das ist definitiv ein Spielstil, mit dem sich viele Schalker, denke ich, auf jeden Fall anfreunden können. Also es ist nicht dieser typische, ich sag mal, Klassenerhalt-Fußball, mit dem sich viele Teams versuchen, über Wasser zu halten. Da muss man jetzt natürlich gucken, wie sich das langfristig auswirkt, ne? Hat man damit Erfolg oder nicht? Am Ende des Tages zählen halt auch die Punkte nur. So Augsburg zum Beispiel mit so einem, also Augsburg hat bei weitem kein gutes Spiel gegen Leverkusen gemacht. Also ich glaube, wenn Leverkusen ein bisschen effizienter ist, werden die mit 5 Toren abgeschossen. Aber holen halt trotzdem da irgendwie in den Dreier und am Ende des Tages kommt es halt darauf an. Ne? Aber Stand jetzt bin ich happy und zufrieden, auch mit Kramer.
Also ich bin tatsächlich, ich habe da gerade irgendwie so dran gedacht, ich glaube, ich bin mit diesen 2 Spieltagen, auch wenn 2 Punkte weniger sind, zufriedener als mit den letzten, als den ersten beiden Spieltagen der letzten Saison.
Ja, 100%. Also ich habe auch mit René, der hat ja bei mir gepennt nach dem Spiel, habe ich gesagt, unter den 2 Spielen mit Kramer hatte ich definitiv ja mehr Spaß als mit Kramotzes, auch wenn da natürlich ein paar Siege bei waren. Aber rein vom, wie sagt man, vom Approach, wie man an das Spiel rangegangen ist, ne?
Ja,
Das ist für mich
Spielkonzept, Herangehensweise.
genau, rein von der Herangehensweise hat mich das definitiv mehr entertained und auch darum geht es irgendwo als Fan von einem Verein, als der Gramozis-Spielziel.
In der zweiten Halbzeit ist Gladbach dann immer mehr ins Spiel gekommen. Ich hatte das Gefühl, dass sie sich uns einfach so ein bisschen zurechtgelegt haben. Wobei wir jetzt auch nicht irgendwie haushoch unterlegen waren. Ich hatte einfach das Gefühl, was ich aber auch schon in der ersten Halbzeit gesagt habe, und mir auch gedacht habe, dass uns einfach die Kräfte irgendwann ausgehen, weil wir sind so hoch angelaufen und sind aus meiner Sicht auch teilweise viele unnötige Wege gegangen in der ersten Halbzeit. Da hätte man, wenn man ja, wie sagt man, diesen Effort aufbringt, dann muss daraus auch irgendwie mehr Kapital schlagen und dann vielleicht das 2-0 her. So war es halt irgendwie klar, dass uns gegebenenfalls die Kräfte ausgehen und Gladbach das dann ausnutzen wird.
Ist richtig, was du sagst. Kramer hat ja auch genau das auf der PK gesagt, ne? Also müssen eigentlich das 2-0 irgendwie durchboxen. Dann kannst du auch anders ab der 60. Minute spielen. So hast du halt Ich meine, ich gucke mir gerade nochmal die Aufstellung von Gladbach an. Ne? Da hast du halt auch echt ein gestandenes Mittelfeld mit Ex-Nationalspielern wie Kramer oder aktuell noch Hofmann, ist ja auch Nationalspieler, Neuhaus auch schon Nationalspieler gewesen. Kone, super Talent. Was Kohi Takura gegen uns gefeiert hat, war auch geisteskrank. Also das war ein Comeback nach Maß, würde ich sagen.
Gegen
Zeigt,
Bülter,
warum wir
Alter.
ihn, ja, zeigt, warum wir ihn halten wollten. Aber da hat Gladbach auf jeden Fall ein Coup gelandet, kann man, glaube ich, jetzt schon sagen. Ist definitiv eine. Also für mich fast aktuell die Säule schon bei Gladbach, ganz komisch,
Der
obwohl er
entwickelt
erst
sich da
zwei
auch schon zum
Spiele gespielt
Publikumsliebling.
hat. Ja, also der wird den Gladbacher noch Spaß bereiten. Aber wie gesagt, worauf ich hinaus wollte, wenn ich mir das Mittelfeld von Gladbach angucke, das ist halt auch richtig gut, das ist richtig namhaft. Und dass die irgendwann auch ihre Druckphase haben werden, war eigentlich klar. Und die hatten sie dann auch.
Ja, also ich habe auch gesagt, beim Stand von 1-0, auch zur Halbzeit habe ich gesagt, ich nehme 1-1, nehme ich direkt unentschieden, würde ich direkt unterschreiben, wir spielen ja wirklich gegen eine sehr, sehr gute Bundesliga-Mannschaft, die letztes Jahr einfach nur und stark unter ihre Möglichkeiten ja, gespielt hat. Und deswegen ist sie auch am Ende das Unentschieden geworden. Erstmal ist Gladbach dann, hat Gladbach ausgeglichen durch ein Tor von, wer war das? Hofmann, ne?
Hofmann, ja, aber eigentlich gehört das Tor für mich schon Thuram, weil die Vorlage war wirklich geisteskrank gut. Also im Stadion ist es mir nicht so krass aufgefallen, ist ja auf die Süd gespielt worden, da habe ich das noch nicht so gesehen, aber als ich die Highlights geguckt habe, boah, also wie schnell der da schaltet und den genau richtig mit der Hacke spielt, das sah schon echt geil aus, muss man auch als Schalke-Fan sagen.
Ja, also ich habe das im Spiel eigentlich irgendwie gar nicht so richtig wahrgenommen, weil auf einmal war der Ball so komplett frei bei Hofmann, so aus dem Nichts, einfach aus dem Grund auf, wie ich finde. Man hat erkannt, als Larsson auch für Mohr reingekommen ist, dass wir defensiv hinten links nicht mehr so stabil waren, weil
Ja.
Mohr ist halt schon relativ defensiv, oder was heißt relativ defensiver, der ergänzt sich sehr gut, finde ich, was Offensive und Defensive angeht mit Aujan, weil Aujan eben sehr, sehr hoch immer mitkommt, hoch steht. Und dadurch, Larsson ist halt nicht so ein Spieler wie Mohr, sondern Larsson gehört halt eher noch weiter nach vorne. Und dadurch war da hinten links auch ein bisschen Lücke, wobei auch ein bisschen Fehler dabei Kral aus meiner Sicht war. Genau, aber dann kam eben dieser tolle Pass von Thüram und Kral ist nicht mehr rangekommen, auch im 16er dann gegen Hofmann. Und der hat dann eingeschoben. Genau, hast du noch irgendwas zu dem Tor zu sagen?
Ja, also Mohr und Aujan haben sich auch oft haben oft geswitcht, ne? Also wenn
Ja.
Aujan mal ein bisschen vorgegangen ist, dann hat Mohr den defensiven Part übernommen. Also das hat man schon gesehen. Da war Larsson ein bisschen überfordert. Ich fand ihn generell auch nicht defensiv. Ich fand ihn auch offensiv ein bisschen überfordert. Aber das sei ihm auch gelassen. Der braucht noch ein
Wenn
bisschen Zeit, um
du
sich
in so ein
einzugewöhnen.
Stadion kommst mit 60.000 und letztes Jahr noch in
Genau.
Schweden gespielt hast, ich glaube, dann ist einem das zu verzeihen.
Auf jeden Fall. Und was ich noch sagen wollte, ja, Kral, einfach unglücklich. Ja, also das wirkte für mich nicht mal nach kein Können. Das wirkte für mich einfach nach einfach Pech gehabt. Ne? Also wenn du da einen
Ja.
Millimeter den Ball anders erwischst, dann knallst du ihn da weg zur Ecke oder Einwurf, was weiß ich. Einfach extrem viel Pech gehabt, sieht unglücklich aus. Aber auch wenn er ja auch beim zweiten Gegentreffer nicht ganz unschuldig war, ich finde bei Kral. Ohne Mist, über das ganze Spiel strahlt er so eine Präsenz aus im Mittelfeld und so eine Sicherheit, auch wenn er am Ball ist. So eine, ja, wie so ein Kampfterrier da. Ich
Ja.
kann ihm das, ich kann ihm das irgendwo nicht übel nehmen, klingt jetzt falsch, weil natürlich soll er keine Fehler machen, die zum Gegentor führen. Aber der Rest des Spiels, der überwiegt für mich so krass im Vergleich zu seinem Fehler, dass ich trotzdem damit fein bin, ihn weiter aufzustellen, weil er mir einfach so eine Sicherheit im Mittelfeld gibt.
Ja, der hat also einfach so eine groß, so einen einfach einen riesigen Impact so auf unser Spiel. Was du vorhin gesagt hast, spielerisch, aber halt auch eben defensiv in Zweikämpfen und so. Und ich habe da mit meinem Vater drüber geredet. Kral ist so ein Spieler, der wird im Verlauf der Saison eher besser als schlechter, einfach aufgrund dessen, dass ihm im letzten Jahr deutlich die Spielpraxis gefehlt hat und jetzt schon zeigt, wozu er fähig sein kann. Und deswegen werden wir, glaube ich, noch relativ viel Freude an dem die Saison haben. Was aber auch gleichzeitig bedeuten wird, dass es für Latzer als Kapitän umso schwerer wird, irgendwann wieder ins Team zu stoßen.
Ja, also Kraus und Kral, die sind definitiv gesetzt aktuell.
Ja. Wobei, du hast halt dann, wenn einer irgendwie nicht mehr kann oder sonst was, dann hast du halt einen Latzer, den du echt gut reinschmeißen kannst, der auch eine sehr, sehr gute Vorbereitung gespielt hat und wo man auch kein Bauchgrummeln haben muss, wenn er dann reinkommt für einen von den beiden.
Ich glaube auch, Latzer find die Rolle gar nicht so schlimm. Also ich glaube, der kann das sehr gut einschätzen, was er für ein Spieler ist und was er für die Mannschaft, was er der Mannschaft für einen Mehrwert bringt. Und deswegen habe ich da auch gar keine Bauchschmerzen, dass da weiß nicht, irgendeine Kirmes auf einmal ist bei uns.
Nee, hätte der damit ein Problem, dann wäre der auch nicht nochmal zum Kapitän ernannt oder gewählt ernannt worden.
Genau.
Weil das war ja schon da klar, dass er wahrscheinlich nicht gesetzt sein wird. Aber er hat, wie du sagst, er hat halt einfach einen Impact auch in der Kabine und da seinen Stellenwert und das ist auch unfassbar wichtig. Lass uns zum zweiten Gegentor kommen, wo es dann ja innerhalb von 6, 7 Minuten von 1-0 auf 1-2 geswitcht ist. Das war nach einer Ecke, nachdem Schwolo zuvor zweimal gut pariert hat, hat er dann bei dem Gegentor nach der Ecke nicht so gut ausgesehen. Es war ähnlich wie letzte Woche in Köln, wo er mit der Strafenbeherrschung nicht so richtig gut klarkam, bei Standards oder bei Flanken. Allerdings, also im Stadion war ich sehr, sehr sauer auf Schwolo tatsächlich. Als ich es mir dann aber nochmal angeguckt habe, hat auch Kral seinen Anteil daran, weil, Schwolo springt da in Kral rein und Kral dreht sich sogar kurz vorher nochmal um und geht trotzdem zum Ball hin, obwohl er sieht, dass Schwolo kommt, was ich nicht verstanden habe.
Ja, sehe ich genauso. Schwolo hat ja auch definitiv ein Kommando gegeben, das sieht man in der Zeitlupe auch. Aber mich ärgert das einfach so, dass seine eigentlich echt gute Leistung jetzt dadurch wieder überschattet wird. Das nervt mich echt, weil er eigentlich wirklich ein sehr gutes Spiel gemacht hat. Hat uns zwei, dreimal echt gut im Spiel gehalten. Aber nichtsdestotrotz, auch wenn Kral da hochgeht, wenn man sich das anguckt, dann muss er ihn trotzdem haben. Und wenn er da Kral mit abräumt. Aber das weiß er auch selber. Jetzt hat er zwei Patzer in den ersten zwei Spielen gehabt. Ja, muss er schnellstmöglich abstellen, aber das weiß er auch selber. Und aktuell für Schalke-Verhältnisse ist das Echo noch relativ gering, einfach weil die Euphorie und die Performance der Mannschaft da ist. Und ich hoffe, dass das jetzt erstmal kaschieren kann und wir jetzt in den nächsten Spielen das nicht sehen werden. Weil auch gegen Köln in den ersten beiden Spielen, abgesehen von diesen Patzern, die natürlich da waren, die darf man nicht wegreden, aber rein auf der Linie ist Schwolo ein klasse Keeper und für uns absolut als Aufsteiger ja eine gute Besetzung. Aber Kommunikation, Sicherheit, das muss besser werden. Aber da bin ich jetzt auch noch nicht zu pessimistisch. Das traue ich ihm auf jeden Fall noch zu.
Also gegen seine Leistung auf der Linie, ich glaube, da sagt auch niemand was gegen, dass der sehr, sehr starke Reflexe hat, das ist einfach Fakt. Nur trotzdem hoffen wir dann einfach mal, dass er diese Unsicherheiten, was Strafenbeherrschung angeht, dann schnellstmöglich ablegt und was ja auch eben für einen Verein, der wahrscheinlich im Abstiegskampf sein wird und fast so wichtig ist, uns ein sicherer Rückhalt wird. Das ist eben schon entscheidend und dann hoffen wir einfach mal, dass es jetzt die nächsten Spiele auf jeden Fall keine Torwartdiskussion geben wird. Genau. Dann stand 1-2 und ich hatte das Gefühl, niemand mehr hat so richtig dran geglaubt, dass
Doch,
das noch was.
ich hab voll dran geglaubt.
Echt? Also ich hatte so gedacht,
Ich
ja,
hab
scheiße,
voll dran geglaubt.
es läuft wieder gegen uns und wir sind komplett platt. Das wird nichts mehr tatsächlich. Also hätte ich wirklich nicht gedacht. Und es war dann ja auch so ein bisschen, ich sag mal, ja, das Glück des Tüchtigen, sage ich mal so ein bisschen. Denn es kam dann in der 90. zum Handelfmeter. Ich habe es im Spiel absolut nicht gesehen. Ich weiß nicht, ob das bei dir irgendwie anders war. Du warst ja näher dran.
Nee, überhaupt nicht. Also
Ja.
ich habe einfach nur gesehen, die beschweren sich, dass da eine Hand im Spiel gewesen sein soll und dann war ich natürlich direkt Feuer und Flamme. aber um nochmal auf meine Aussage abzukommen, natürlich fand ich es trotzdem unwahrscheinlich, dass wir jetzt noch ein Tor machen. Aber der Spirit von den Fans, zumindest mal in der Nord, der war so da, da gab es auch echt gute Worte vom Capo, dass ich da den Faith auf jeden Fall behalten habe. Hat sich ja zum Glück auch durchgesetzt am Ende. Und um kurz auf die Szene zu sprechen gekommen, ich glaube, da müssen wir nicht lange diskutieren, ist ein Handspiel und auch ein Elfmeter, ne?
Ja, also ich habe irgendwie da gar nicht dran gedacht. Also ich habe nur gesehen, dass Yoshida sich halt direkt beschwert hat. Und ich glaube, Yoshida ist niemand, der einfach so direkt vor euch zum Schiri geht. Ich glaube, der ist ja eher so ein bisschen ruhiger da in der Hinsicht. Und da habe ich mir schon gedacht, ja, okay, wenn Yoshida da schon so energisch zum Schiri hingeht, vielleicht ist da wirklich irgendwas gewesen. Aber ich wusste auch gar nicht, ob es jetzt überhaupt um Hand oder um Foul geht. Und dann, als der Schiri dann das Spiel unterbrochen hat, obwohl das Spiel noch lief, Da wusste ich schon, dass es eigentlich ein Elfer sein wird, weil sonst würden die das Spiel nicht so direkt unterbrechen.
Ja.
Und dann ist es ja auch, dann ist es ja auch so gekommen und ich habe das dann ja zu Hause gesehen und es war ja wirklich ein glasklarer Elfer. Wir hatten ein bisschen Glück, dass er sich nicht selber angeköpft hat, dann wäre es vielleicht eine bisschen andere Regel gewesen, aber der Ball ging halt wirklich direkt an die Hand. Und das ist dann halt auch einfach ein glasklarer Elfmeter und das hat ja auch jeder Gladbacher irgendwie so in den sozialen Medien genauso gesehen.
Ja, total. Aber auch die Situation, die entsteht ja auch durch einen Freistoß in Strafraumnähe, weil auch das Team noch daran geglaubt hat, ne? Also Schalke hat jetzt nicht irgendwie da durch Glück sich irgendwas ergaunert, sondern die haben
Nee, nee.
Gas gegeben, haben versucht noch was zu reißen, die haben an sich geglaubt. Und deswegen für mich am Ende ein verdientes Unentschieden, weil am Ende geht das Spiel im Normalfall ohne den Torwartfehler, ohne die Elfmetersituation 1:1 aus und das ist auch leistungsgerecht gewesen.
Ja, also ich finde auch, es ist ein absolut leistungsgerechtes Unentschieden. Natürlich dann nochmal ganz schön, dass es mit so einer, mit so einem Happy, richtig wirklich ein Happy End so für uns geendet ist. Zum Ende des Spiels einfach nochmal das ganze Stadion explodiert. Da war ja auch wirklich dann eine unglaubliche Wucht und Lärm im Stadion.
Komplett.
Und der
Also
Jubel.
Flo, der hatte sein Shirt ausgezogen, weil ihm zu warm war. Ganz kurz, das war ja auch geisteskrank. Also die Temperaturen im Stadion plus der Support. Also ich bin selten im Stadion so an meine Grenzen gekommen. Das
Digga,
war echt krass. Also das war echt heftig.
selbst in der Südkurve war es schon richtig, richtig warm. Ich hatte das Gefühl, es wurde von Minute zu Minute auch immer wärmer.
Ja klar, eng an eng. Ne? Also das war auf jeden Fall, was das angeht. Die krasseste Situation, die ich je in der Nord hatte, oder generell fast schon im Stadion, von den Konditionen her. Mir wurde auch zwei, dreimal echt schwindelig, aber ey, ist halt Schalke, ne? Muss ja trotzdem mitgehen. Auf jeden Fall,
Für Schalke.
was ich sagen wollte, Flo, hatte sein Shirt ausgezogen und der ist beim 2:2 so durch die Gegend gepfeffert worden, der hatte seinen ganzen Rücken mit roten Flecken von irgendwelchen Leuten, die auf den Rücken geboxt hatten. Also er fragt mich nur so, habe ich da irgendwas Rotes? Ich so, ja. Sagt er, ja, mir haben die alle auf den Rücken gehauen und so. Also das war schon Ekstase pur. Aber ey, wir hatten jetzt zwei Heimspiele, die
Flo steht
letzten.
das durch, Flo steht das durch.
Ja, er sowieso, die letzten zwei Heimspiele jetzt beide so Ekstasen gewesen. Also kann gern so weitergehen. Ne? Also, auf Schalke gibt es keinen Spaß.
Was wolltest du noch sagen? Irgendwas wolltest du noch sagen? Ich habe dich unterbrochen.
Ich wollte einfach nur sagen, auf Schalke aktuell zu spielen macht keinen Spaß, weil einfach die Wucht so krass ist. Also du kannst es sicherlich besser beurteilen, einfach weil der Sound auf der Süd ja ankommt, logischerweise. Aber boah, allein wo Jablonski sich auf den Arm klopft, noch gar nicht das Zeichen zum
Ja.
Elfmeter geben, aber wo er sich auf den Arm klopft und das Stadion schon weiß, Alter, geil, wir kriegen den Elfmeter so und alle sind schon so hyped und boah, ich hatte auch so Eierflattern beim Elfmeter, weil ich mir dachte, boah, wenn der den jetzt verschießt, dann gibt das halt so einen Bruch, ne? Aber ey, einfach nur happy und die Bilder, die ich dann auf Social Media gesehen habe, wie die Spieler abgegangen sind, dass Kramer zu denen gelaufen ist, habe ich auch im Stadion gar nicht gesehen, einfach weil die Ekstase so krank war. Ja, also brauche ich nicht mehr viel zu sagen. Also einen geileren Abschluss gibt es in der Phase halt, dass du 2:1 hinliegst, einfach nicht.
Ich hatte erst tatsächlich auch gedacht, dass Polter schießen würde. Aber ich glaube, das hat er dann auch abgelehnt, einfach aus dem Grund, dass er auch aus meiner Sicht wieder nicht so gut ins Spiel gefunden hat, jetzt gegen Gladbach. Und stell mal vor, ein Polter, der jetzt im Pokal schon Elfer verschossen hat, da sehr, sehr viele Chancen vergeben hat und generell noch nicht so angekommen ist bei uns. Stell mal vor, der verschießt dann da einen Elfer. Ich weiß nicht, ob der sich davon erholen würde. Und dann war ich auch sehr froh, dass Bülter das Ganze an sich genommen hat.
Hat auch sehr souverän gemacht, ne? Also war ein sehr gut geschossener Elfmeter gegen
Ja, der hat
Sommer.
ihn komplett ausgeguckt einfach, ne?
Also Sommer auch nicht der einfachste Keeper als Schütze. Fand ich sehr, sehr, sehr beruhigend, dass er da so cool bleiben konnte. Ich wollte noch eine Sache sagen, falls du nicht mehr so viel zum Spiel zu sagen hast, beziehungsweise kannst du eigentlich gleich auch noch bringen. Nach dem Spiel, du bist, glaube ich, relativ früh gegangen. Ist die Mannschaft noch zur Kurve gekommen, auch ganz nah, ganz an die Bande. Und da gab es nochmal eine Ansage vom Capo, von den Ultras, und die war richtig, richtig gut. Hat das ganze Team, die ganze Kurve nochmal mitgenommen, hat gesagt, ey, wenn ihr so kämpft, so eine Leistung zeigt wie heute, dann ist hier alles möglich, gerade zu Hause. Und so können wir zusammen den Klassenerhalt schaffen, wenn ihr so spielt. Wir pushen euch von Anfang bis Ende, egal was kommt. Das habt ihr auch schon gegen Köln gesehen. So. Also es war eine sehr, 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 sehr gute Ansprache, hat auch für Gänsehaut bei mir gesorgt. Weil dieses Gefühl, in jedes Spiel als Underdog reinzugehen, das hat mir am Anfang der Saison Angst gemacht, weil ich dachte, boah, das wird echt anstrengend. Aber aktuell, der Stand jetzt, macht das echt Bock, weil einfach die Mannschaft in den Kampf annimmt. Das ganze Team, der ganze Verein, die ganzen Fans nehmen diese Mission an. Jedes Spiel als Underdog reinzugehen und alles reinzuwerfen, und das macht schon richtig Bock aktuell.
Ja, und ich habe auch das Gefühl, dadurch ist die Emotion, die Ekstase einfach nochmal viel, viel höher. So, ich glaube, während, okay, mit dem Spielverlauf ist noch was anderes. Vor ein paar Jahren gegen Gladbach wäre es wahrscheinlich ähnlich gewesen, auch einfach wegen, ich sag mal, ein bisschen Rivalität zwischen diesen beiden Vereinen. Aber ich glaube,
NRW-Duell, ja.
genau, aber ich glaube, so in der Art, auch weil einfach jeder Punkt ist in dieser Saison unglaublich wichtig und du hast einfach gezeigt, du bist da. Und das schweißt ja einfach nochmal viel mehr zusammen, als sowieso schon da ist. Also ich habe sowieso das Gefühl, der ganze Verein, die ganzen Fans, die ganzen Spieler, es ist alles eine Einheit geworden, was auch aus meiner Sicht großer Verdienst von den Verantwortlichen rund um Schröder und Knebel ist. Aber das hilft einfach extrem und das pusht für die ganzen nächsten Spiele. Und dann verzeihst du auch, wenn es vielleicht mal ein, zwei Spiele nicht läuft oder auch mehrere Spiele nicht läuft, aber was du sagst, du, mit dieser Leistung wird dich der Verein, werden dich die Fans von Anfang bis Ende pushen und durch das Spiel tragen.
Ey, 100%, und das ist auch einfach genau das, was Schalke ausmacht oder was Schalke für mich ausmacht. Schalke muss keine Champions League spielen, Schalke muss keine Euroleague spielen, Schalke muss auch im Zweifel gar nicht erste Liga spielen. Schalke muss einfach Bock machen, Schalke muss mir zeigen, dass es eine Einheit ist, nicht nur auf dem Platz, sondern auch neben dem Platz, auf den Rängen. Und das ist aktuell einfach der Fall. Und ich genieße es, solange ich kann, weil einfach ich diesen Zusammenhalt, den habe ich schon extrem lang nicht mehr auf Schalke gesehen oder gespürt. Und deswegen genieße ich das aktuell und bin extrem happy. Ich weiß gar nicht mehr, wer es war. Ich glaube, Omar hatte getweetet, weil Schlotterbeck ja diesen idiotischen Kommentar abgesetzt hat. Klar war der mit einem Augenzwinkern gemeint, aber Mann, einfach nur so ein Einschleim bei BVB-Fans. Ich glaube, der hat persönlich nicht mal was gegen Schalke. Der wollte sich einfach ein bisschen einschleimen. So, und dann posten da irgendwelche BVB-Fans drunter, ja, ihr freut euch so krass über ein Unentschieden oder Dortmund hat wenigstens gewonnen, wo ich mir denke, alter Lachs, das ist nicht nur ein Unentschieden gewesen, Mann, das war so ein Zeichen als Aufsteiger, so ein Spiel gegen Gladbach abzuliefern, die am Ende des Tages einfach ein etablierter Bundesligist sind. Mann, ich würde mich jetzt schon fast aufregen, aber das zeigt mir einfach, dass ich auf der richtigen Seite bin, was Fansein angeht. Oder für mich zumindest auf der richtigen Seite. Weil das, was ich im Stadion gefühlt habe an Emotionen, das ist für mich Fußball, das ist für mich Fansein. Und da muss ich nicht jedes Spiel gewinnen oder mit dem Anspruch reingehen zu gewinnen. Auf gar keinen Fall.
Gutes Schlusswort auf jeden Fall zu diesem Spiel. Bist du die nächsten Spiele auch da? Also in Wolfsburg jetzt glaube ich wahrscheinlich nicht, ne?
Nee, ich habe erstmal keine Karte tatsächlich für die nächsten Spiele, aber ja, du weißt ja, wie das bei uns ist. Eigentlich wird immer kurzfristig was frei. Und wenn gegen Union mir was angeboten werden sollte, dann werde ich, denke ich, hingehen. Wird ein bisschen knapp, weil ich bin da in Belgien, in Spa bei der Formel 1, aber vielleicht kriege ich das irgendwie geboxt. Bin ich halt am Freitag und ich weiß nicht, ob ich Samstag schon wieder in Deutschland sein werde. Ansonsten, was haben wir noch? Stuttgart habe ich eine Anfrage gestellt, das steht ja noch aus zum
Oh
Aufnahmezeitpunkt
echt, willst du
jetzt.
nach Stuttgart fahren?
Ja, ich würde dann bei René pennen, ne? Also der hat mir das angeboten, der hat jetzt
Also.
2 Mal bei mir geschlafen und dann würde ich da pennen. Und gegen Bochum habe ich noch keine Karte, aber wurde mir schon quasi zugesagt, deswegen bin ich da zu 99% definitiv gegen Bochum da, um mal die nächsten Spiele zu prognostizieren.
Okay. Ja, ich versuche tatsächlich noch irgendwie an Wolfsburg-Karten zu kommen. Ich habe da irgendwie Bock drauf. Also ich will irgendwie, ich habe mir vorgenommen, dieses Jahr so viele Schalke-Spiele irgendwie wie möglich mitzunehmen. Ich habe am Wochenende nichts vor und deswegen, da ich auch gegen Union nicht kann, da ich das Wochenende nicht da bin, ist das vielleicht gar nicht so schlecht. Vor allem, weil das Stadion werden wir sowieso einnehmen. So,
Ja,
Wolfsburg,
klar,
Heim,
klar.
Wolfsburg macht jetzt nicht so die krasse Stimmung, dass man da irgendwie Angst haben muss, dass wir da untergehen. Das werden auch sehr viele Schalker da sein. Gegen Union, wie gesagt, bin ich nicht da. Stuttgart ist mir, glaube ich, zu weit von der Fahrt her und so. Da sehe ich mich noch nicht so.
Ja,
Vielleicht verändert sich das
das
aber
ist
noch.
halt der Unterschied. Das ist halt der Unterschied bei uns beim vom Wohnort. Ne? Für dich ist Wolfsburg halt erreichbar und für mich ist Stuttgart halt auch noch einigermaßen erreichbar so.
Ja, genau, du bist halt nochmal, also von dir ist Stuttgart auch 3, 4 Stunden weg, aber du bist halt
Ja.
dann nochmal 1,5 Stunden von mir entfernt oder 2 Stunden, das ist dann halt nochmal wieder ein Unterschied. Aber gegen Bochum bin ich auf jeden Fall da habe ich auch jetzt schon Karten für den Nord und da habe ich auf jeden Fall Bock drauf.
Ja, ich gucke gerade noch ein paar Spiele bis zum 10. durch. Also zu Hause gegen Augsburg sollte ich auch da sein. Auswärts Leverkusen bin ich auch bestimmt da. Kriege ich immer Karten. Dann wieder zu Hause auf meinem. Also Heimspiel werde ich sowieso versuchen, jedes da zu sein. Und auswärts halt auch alles, was so erreicht. Also ich gucke hier gerade mal so. Hoffenheim wird sich bei mir wahrscheinlich irgendwie anbieten. Bremen auch. Da kann man bestimmt bei Flo pennen. Mainz würde ich bestimmt auch irgendwie geboxt kriegen. Also wenn es funktioniert, dann werde ich auch definitiv häufiger im Stadion sein diese Saison als. Als üblicherweise, sage ich mal so.
Ich will auch diesen ganzen NRW-Duelle, was du gerade sagst, Leverkusen, Köln wäre ich gern da gewesen, konnte ich aber nicht. Wir haben so viele
Ja, gut.
NRW-Duelle dieses Jahr und ja, da habe ich auf jeden Fall Bock drauf.
Yes.
Gut, dann lass uns nochmal ganz kurz, ich habe es ganz am Anfang angeschnitten, dass wir vielleicht noch kurz über die Premier League oder wollen wir noch kurz über die Bundesliga allgemein sprechen?
Ja,
Irgendwas?
lass uns kurz einen ganz quicken Blick auf den Spieltag insgesamt werfen. Also da gab es ja doch die ein oder andere interessante Leistung. Also das Freiburg gegen Dortmund, das noch bottelt, fand ich auch ärgerlich, Mann. Also Freiburg hätte da
Ja.
definitiv was mitnehmen können.
Ja, das war sehr unglücklich. Das war auch einfach, ja, wie sagt man, ein Anhäufen negativer Ereignisse. Das fing an mit dem Torwartfehler und endete mit dem Tor, was eigentlich nicht hätte gegeben werden dürfen, mit dem 3-1. Es war einfach sehr, sehr unglücklich. Dortmund hat es dann irgendwie aus dem Nichts, finde ich, gedreht. Erste Halbzeit war Freiburg aus meiner Sicht deutlich besser da und Dortmund ist dann aber trotzdem nochmal gut ins Spiel gekommen. Wäre aber aus meiner Sicht ein gerechtes Unentschieden gewesen.
Ja, safe. Also ich traue Dortmund auch noch nicht so ganz, weil
Ja.
ob Leverkusen jetzt so eindeutig war, würde ich auch mal bezweifeln. Also da geht Leverkusen im Normalfall auch mit einem Unentschieden mal Minimum raus, würde ich behaupten. Genau wie Freiburg hier. Also Dortmund weiß ich noch nicht, was ich ganz davon halten soll.
Ja. Sonst, wie gesagt, Leverkusen hat einen absoluten Fehlstart hingelegt. Im Pokal sind die raus. Jetzt die ersten beiden Spiele in der Liga haben sie verloren. Wobei ich da glaube, dass sie sich wieder fangen werden. Ich weiß gar nicht. Mal gucken, gegen wen wir als nächstes spielen. Auch wieder zu Hause gegen Hoffenheim. Gegen Hoffenheim.
Ja, wird
Ja,
schwer
wenn
genug,
sie da.
ne?
Ja. Also wenn sie da nicht
Also,
gewinnen
boah.
sollten, dann wird's da kriseln auf jeden Fall. Mehr als sowieso schon.
Ja, wie gesagt, ich habe ja nur die Highlights gesehen, aber an Chancen mangelt es ja nicht. Also Leverkusen ist spielerisch immer noch eine gute Mannschaft, eine sehr, sehr gute Mannschaft. Aber was Serdar Azmoun da abreißt,
Ja.
also Bruder, das ist ja Di Santo in der neuen entwickelten Form. Also Hilfe! Also ich habe das mit René
Ja.
geguckt, ey, mir blieb die Kinnlade offen, was die haben liegen lassen. Nur Hertha gegen Frankfurt war noch ein Tick schlimmer, einfach weil beide Mannschaften da genug Chancen hatten. Ja, und da mogelt sich Augsburg da irgendwie ein Dreier zusammen. Also, keine Ahnung, ich stimme dir schon zu. Also die Grundlagen sind bei Leverkusen einfach weiterhin da, dass die trotzdem mindestens mal ein Top-6-Team sind in der Liga, also irgendwie die internationalen Plätze klar machen, sind jetzt 2 Spiele gewesen. Aber wie du schon sagst, das sind jetzt 3 Pflichtspielniederlagen in Serie. Und jetzt Hoffenheim kommt auch mit ein bisschen Rückenwind, mit einem guten Comeback gegen Bochum. Das wird schwer genug. Und wenn sie das verlieren, dann ja, weiß ich nicht, ob in Leverkusen die Geduld noch so da ist, weil 3 Spiele direkt verlieren als ja, CL-Kandidat, beziehungsweise haben bestimmt auch den Anspruch an sich, CL zu spielen. Weiß ich nicht. Also mal gucken, was da noch so passiert.
Ja gut, also ich sehe Suárez erstmal nicht in Gefahr, weil das auch einfach ein stabiler Trainer ist. Aber wie du sagst, also es wird dann nicht gerade gemütlicher, wenn die jetzt nicht langsam mal punkten.
Ja, ich sehe Sioane auch definitiv fest im Sattel, nur nichtsdestotrotz hast du dann natürlich viel, viel mehr Trubel um die Mannschaft, um den Verein herum. Und das ist ja bei Leverkusen doch eher. Ja, doch eher die Ausnahme.
Ja, du wolltest noch über den Elfer von oder den nicht gegebenen
Ja.
Elfer von Frankfurt sprechen.
Also ich weiß nicht, wie deine Meinung dazu ist, aber meine Meinung ist glasklar, den musst du nicht geben, aber wenn du den pfeifst, dann musst du auch bei, dann finde ich, gibt es weniger Argumente, den zurückzunehmen, als Argumente, ihn. Moment, jetzt muss ich kurz überlegen, ob ich
Ja,
das
ich weiß, was
Richtige
du meinst. Es
sage.
gibt weniger Argumente, ihn zurückzunehmen, als ihn im ersten Moment zu geben.
Genau, so, ich weiß jetzt nicht, wer Schiri war, wenn er am Anfang nichts sieht oder erst sagt nichts, dann sagt Köln, guck sie nochmal an und dann bleibt er bei seiner Entscheidung, es nicht gesehen zu haben oder zu sagen, es ist für mich nicht elfmeterwürdig, dann fein, dann sage ich gar nichts. Aber wenn du es pfeifst, dann gehst du zum Bildschirm und es gibt ja definitiv einen Kontakt. Die Frage ist, ist der so krass? Aber der Kontakt ist da und dann finde ich es schon, also als Frankfurt-Fan, ich wäre richtig sauer.
Ich sehe gerade, der Schiedsrichter heißt Frank Willenbock und kommt aus Osnabrück.
Jetzt, wo du es sagst, erinnere ich mich auch. Ich habe nämlich beim Doppelpass, die haben so eine neue Kategorie jetzt, wo die den Schiri fragen, der war da zugeschaltet. Und Mann, jetzt mache ich mich unbeliebt, aber ich fand den schon echt unsympathisch, wie der geredet hat. Und er sagte so: Ja, er hatte wohl die Wahrnehmung, dass der konnte, also dass er ihn quasi wegzieht, dass der Keeper den Fuß wegzieht. Und das ist ja nicht passiert, das stimmt auch. Und dadurch hat er gesagt, okay, meine Wahrnehmung war falsch, also nehme ich ihn zurück. Aber ich finde, nichtsdestotrotz kann man argumentieren, dass er ihn da trotzdem außer Balance bringt, weil am Ende ist Boré da auch in einem gewissen Vollsprint. Und ne, du weißt ja, wie das ist.
Ja, also
Boah, fand ich schwierig.
ich glaube, er hat gesagt, sowas noch wie in der Art, dass der Kontakt von heißt er Christensen, der Keeper?
Ja.
Christiansen, irgendwie so, dass der irgendwie nicht entscheidend für den Fall war oder so. Also ich habe es mir nur einmal anguckt, die Szene tatsächlich, aber ich habe noch im Kopf, dass ich gesagt habe, das darfst du nicht zurücknehmen. Und das ist auch wieder so ein Beispiel dafür. Ich bin weiterhin der Meinung, der Videobeweis ist ein sehr gutes Mittel und in der heutigen Zeit aus meiner Sicht verpflichtend, dass man dieses Mittel nutzt, wenn du die Möglichkeit dazu hast. Aber die Schiris, wie sie den umsetzen, und ich habe auch teilweise das Gefühl, die Schiris machen überhaupt nichts nach Regeln oder sonst irgendwas, sondern einfach nur wie sagt man, einfach die Entscheidung so, ja, so sehe ich das jetzt, weißt du? So irgendwie, die halten
Mann,
sich an nichts, sondern es gibt da so einen
das
Begriff
ist
für, mir
ja
fällt er gar
auch,
nicht ein.
das ist ja auch, guck mal, das ist ja auch menschlich, wenn du eine Entscheidung triffst. Entweder nehmen wir mal das Beispiel, ich entscheide mich für den Elfmeter oder ich entscheide mich gegen den Elfmeter. Dann kriegst du von jemandem, der vor einem Fernseher sitzt, eine andere Perspektive hat, Zeitlupen hat, sprich die Szene viel detaillierter im Blick hat als du, kriegst du ein Signal, ich bin mir nicht sicher, ob deine Entscheidung richtig ist. Dann ist es doch logisch, dass du viel eher deine Entscheidung änderst, als bei deiner Entscheidung bleibst. So, deswegen finde ich es auch im Stand, also wir haben den ja jetzt ein paar Jahre, mittlerweile finde ich es ein bisschen affig, wenn die immer selber rausgehen und sich das angucken, weil in 99% der Fälle änderst du die Entscheidung dann sowieso. So, und deswegen, boah, es gab einfach allein auf Schalke so viele VAR-Einsätze in diesen zwei Spielen, dass mir jetzt schon wieder das Wasser bis hier steht. Aber Mann, ich habe ja auch keinen perfekten Lösungsansatz. Also, da gibt es ja genug Ansätze von wegen Coaches Challenge oder Kommunikation mit dem Stadion. Aber das ändert alles nicht das Grundproblem. Ja, dann sind, also nehmen wir mal das Beispiel oder die ganzen Schalke-Eingriffe. Wenn der Schiri da mit dem Stadion redet, dann ist das vielleicht besser für die Kommunikation mit dem Stadion, dass die wissen, was abgeht, okay. Aber dann bist du als Fan der betroffenen Mannschaft natürlich trotzdem pisst. So, also wahrscheinlich sogar noch mehr, weil du doch seine Stimme hörst und so. Das kann ich mir durchaus vorstellen im Fußball. Aber
Ja.
Mann, ich hab einfach nicht die perfekte Lösung, aber so wie es jetzt ist, das gefällt mir nicht.
Ja, sehe ich genauso. Da muss irgendwie, ich weiß nicht, ob da noch irgendeine Schulung für die Schiris nochmal oder sonst irgendwas muss da geändert werden. Weil einfach, ich habe das Gefühl, teilweise kennen die Schiris die Regelwerke nicht oder werden so leicht von diesem Eingreifen des VARs beeinflusst, dass sie komplett unsicher sind. Ich weiß es nicht. Ja. An diesem Wochenende war es Gott sei Dank für uns. Kann sich aber auch wahrscheinlich nächste Woche schon wieder ganz anders aussehen.
Beschrei es nicht.
Ja. Wollen wir noch ganz kurz über die Premier League reden? Manchester United hat einen kompletten Fehlstart hingelegt. Die haben erstes Spiel, glaube ich, gegen Brighton war das verloren, richtig?
Yes.
Und jetzt am Wochenende haben sie 4-0 von Brentford Luck bekommen und das schon zur Halbzeit. Das war schon das Halbzeitergebnis. Also Ten Hag steht da vor einer ähnlichen Mammutaufgabe, wie es der gute Ralf Rangnick war. Ja, wo man jetzt ja auch sieht, wo auch vielleicht der ein oder andere aus diesem Podcast glücklich drüber ist oder sich chemisch drüber freut, dass scheinbar nicht der Trainer das Problem bei diesem Verein ist.
Ja, boah, United Tabellenletzter, minus 5, klar, 2 Spieltage, aber boah, das ist schon heftig. Also, da wird gerade also der einzige internationale Verein, der ein ähnliches Prestige hat und das noch krasser ankratzt, ist aktuell Barcelona. Aber United ist schon ganz dicht da auf dem Weg, weil die Legacy, das Prestige von diesem Wappen, diesem Verein, obwohl ein Cristiano Ronaldo da spielt, das ist eigentlich total banal, wenn man mal drüber nachdenkt. Ich verfolge wirklich wenig Premier League Fußball, da bin ich ganz ehrlich. Auch das Spiel habe ich nicht gesehen, aber ich sehe ja, wo die Mannschaften stehen und wie sie sich präsentieren und in der Öffentlichkeit geben. Und United gibt gerade wirklich ein absolut katastrophales Bild ab. Und das gefällt mir nicht, weil ich United eigentlich noch mit am coolsten von den ganzen englischen Vereinen finde. Die sind vom Investor-Management alle gleich schlecht. Da müssen wir nicht drüber reden, aber rein vom Prestige des Wappens und des Clubs mag ich United da einfach am liebsten. Ja, aber das tut schon weh, Mann. Also Ronaldo musste auch sowohl aus seiner Sicht als auch aus Sicht von United musste alsbald weg. Ich glaube, der tut dem Verein gerade aktuell überhaupt nicht gut. Weil egal was passiert, es wird sowieso über ihn gesprochen und das kann keinem gut tun, tut keinem gut zu Gesicht stehen. Ich bin gespannt. Ten Hag ist ja eigentlich ein extrem guter Trainer und ich glaube, jemand wie er kann United nur gut tun. Aber da müssen jetzt alle United-Fans echt eine Menge Geduld aufweisen, weil das ist aktuell ein Schaden vom Kader und vom Prestige her, den kriegst du nicht in einer und den kriegst du, glaube ich, auch nicht in 2 Saisons glatt gebügelt. Das ist jetzt eine längerfristige Aufgabe und ich hoffe, dass United eigentlich müssen sie wieder zu alter Stärke zurückfinden, weil da einfach die finanziellen Mittel auch einfach da sind. Aber ich hoffe wirklich, dass sie es zurück in die, ja, sagen wir mal, zumindest mal Top 6, Top 5 schaffen, weil da gehört United einfach hin. So, es ist aktuell City auf 1, United auf dem letzten Platz. Und das ist nicht nur nach 2 Spieltagen so, sondern aktuell ist das auch einfach von der Form her und vom Prestige und von der Art und Weise, wie sich der Club nach außen gibt. So. Also City ist United aktuell so meilenweit voraus, das hätte ich vor ein paar Jahren nicht für möglich gehalten.
Ja, und aber es wird auf jeden Fall nicht einfacher für ManU, weil für Man United, Entschuldigung, weil das nächste Spiel ist gegen Liverpool.
Alter Lachs, nee, also da sehe ich, wobei Liverpool ja auch Schwierigkeiten hat, ne? Sehe ich gerade, spielen gerade
Ja,
1-1 gegen Palace, 90. Minute, erstes Spiel auch
in
unentschieden, also mal
Unterzahl.
gucken, wofür,
Darwin Núñez hat
ja.
direkt rot bekommen.
Mal gucken, wofür die Reise hingeht. Was sagen wir denn, vielleicht so als letztes Thema, was sagen wir denn zum Face-Off von Conte und Tuchel? Also ich fand's unterhaltsam, also ich
Ich
fand's
fand's auch
entertaining.
sehr unterhaltsam, wobei ich da tatsächlich eher auf Seite von Tuchel bin. Also ich weiß nicht, hast du das gesehen, warum die sich da am Ende in die Haare bekommen sind?
Ja, es ging ja, glaube ich, darum, dass also Spurs haben ja relativ spät den Ausgleich hingekriegt, in einem sehr kontroversen Spiel, so wie ich das mitbekommen habe. Also das Spiel habe ich nicht gesehen, nur ein, zwei Szenen. Und hat da, es sieht zumindest so aus, als ob er relativ provokant Richtung der Bank von Chelsea und von Tuchel jubelt.
Ja, nee, das war, glaube ich, also in der letzten Sequenz war das gar nicht das Problem. Also erstmal fing es ja schon damit an, dass das 1-1 von Tottenham eigentlich auch nicht hätte zählen dürfen. Aus dem Grund, dass Richarlison da im passiven Abseits stand und ein Keeper ein bisschen die Sicht genommen hat, was nicht überprüft wurde oder was nicht zurückgenommen wurde. Und das 2-2 war ja wohl auch irgendwie ein Foul. Und ja, Conte hat mit Sicherheit ein bisschen provokant gejubelt, aber am Ende haben die dann Handshake gemacht zum Spielende. Aber Conte hat Tuchel dabei nicht in die Augen geschaut. Und deswegen hat Tuchel an diesem Handschlag festgehalten, um zu zeigen, wenn du mir schon einen ja, angeblichen Respekt entgegenbringen willst hier zum Spielende, dann schau mir dabei wenigstens in die Augen.
Ah, okay. Da hast du mich jetzt gut aufgeklärt, weil ich war fest im Glauben, das lag ausschließlich am Jubel.
Nee, also. Das war aber schon witzig und Tuchel hat das ein bisschen mit Humor genommen. Ich glaube, Conte ist da wieder ein bisschen steil gegangen halt. Hat dann ja auch auf Social Media noch irgendwie nachgetreten oder so, ne? Hast du das mitbekommen?
Ja, Ey, ich bin ja glühender UFC oder Kampfsportfan, MMA, und da ist Trash-Talking ja wirklich gang und gäbe und macht den Sport auch irgendwo entertaining. Ich habe erst, da denkt man aktuell, man ist im falschen Sport. Also es ist schon witzig. Ich find's geil. Also, keine Ahnung, ich bin kein Fan von beiden Parteien. Also bin jetzt nicht irgendwie pro Tuchel oder pro Conte, deswegen ist das für mich gratis Entertainment, das nehme ich gerne mit.
Ja, also ich finde es witzig, dass wir in einer Zeit leben, wo sich die Trainer auf Instagram irgendwie in die Haare bekommen oder da irgendwas
Ja.
sagen. Jetzt haben beide eine rote Karte, das hilft beiden nicht so sehr, glaube ich. Aber es war auf jeden Fall, wie du sagst, sehr, 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 sehr großes Entertainment für alle neutralen Zuschauer.
Yes.
Gerne mehr davon.
Wollen wir noch eine kurze Prediction machen für nächste Woche, Schalke in Wolfsburg?
Ja, können wir machen. Wie hat Wolfsburg am Wochenende gespielt? Hat die aber gegen Bayern
Bitte?
verloren, ne?
Ach so,
Bayern hat.
ja, genau,
Ja, ja.
2-0.
Ja. Ja, ich glaube, es wird kein einfaches Spiel, weil Wolfsburg hat auch jetzt nur einen Punkt. Die wollen mit Sicherheit auch punkten jetzt. Ich glaube, dass Wolfsburg die spielerisch bessere Mannschaft hat. Da brauchen wir nicht drüber reden. Aber wie gesagt, der Support, der dort von unserer Seite groß ausfallen wird, der wird mit Sicherheit helfen. Und deswegen ist es mit Sicherheit ein offenes Spiel. Also wenn wir gegen Gladbach mithalten können, können wir mit Sicherheit auch gegen Wolfsburg einigermaßen mithalten.
Ja, das ist auch meine Hoffnung. Diese zwei Spiele, gerade das letzte gegen Gladbach, das hat mein Hype-Train auf jeden Fall nicht weniger schnell werden lassen. Deswegen bin ich auch mal positiv und sage, auch in Wolfsburg können wir einen Punkt mitnehmen, und das wäre für uns auf jeden Fall ein Big Point.
Ja, also ein Punkt in Wolfsburg, ich glaube, den nimmt jeder gerne mit. Genau, also ich glaube generell, wenn man jetzt auf die nächsten Partien guckt, Wolfsburg, Union und Stuttgart, wenn wir da 4 Punkte holen, ich glaube, wir sind alle happy, oder?
Ja. 4 Punkte müssen da das Ziel sein. Gerade gegen den VfB, die sehe ich auch etwas weiter unten. Da muss man versuchen zu punkten. Und Heimspiele müssen sowieso als Aufsteiger immer eine Festung sein. Und ich glaube, da werden wir es Union schwer genug machen. Deswegen, ich sehe, also zu Anfang der Saison hätte ich es nicht gedacht, aber jetzt nach den beiden Spielen sehe ich in jedem Spiel von uns definitiv Möglichkeiten, Punkte zu holen.
Sehe ich genauso. Ich will jetzt keinen richtigen Tipp abgeben, weil das fliegt am Ende nur um die Ohren. Aber ich bin,
Ja, das
ich
ist
gebe.
mir egal, das soll mir ruhig um die Ohren fliegen.
Ja, ich gebe kein Ergebnistipp ab. Ich sage nur, dass ich positiv auf jeden Fall gestimmt bin.
Das ist ja auch schon mal was.
Gut. Dann sind wir, glaube ich, durch, wa?
Ja, wir haben, glaube ich, eine Stunde Entertainment geliefert. Ich habe eigentlich gedacht, das wird heute ein bisschen kürzer, einfach weil ich auch so fix und fertig bin. Aber es macht einfach so Bock, über Schalke zu reden. Da kann man das auch einfach mal machen.
Ja, ich bin froh, dass ich letzte Woche nicht über Schalke reden musste, weil da hätte ich wirklich gar keinen Bock drauf gehabt.
Ja, danke für den Seitenhieb auf jeden Fall nochmal. Dann gucken wir mal, wer hier nächste Woche wieder ja, am Start ist, weil nach dem Spruch überlege ich mir das auf jeden Fall dreimal.
Ja, Flo muss auch mal wieder, obwohl der im Moment nicht kann. Aber
Ja, der ist
das sehen wir dann.
aktuell verhindert.
Korrekt. Gut, dann sage ich vielen Dank fürs Zuhören. Lasst eine Bewertung da, falls noch nicht getan. Und wir sehen uns, oder wir hören uns besser gesagt, dann bei der nächsten Folge. Bis dahin.
Tschüss.